Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu der vierten Folge «Schule im digitalen Wandel». Ich habe heute etwas vorbereitet, wo Barbara nicht genau weiss, um was es geht. Barbara, wir reden heute zum Thema die Unterrichtsbausteine im ADL-Unterricht, also im altersdurchmischten Lernen. Was ich noch dazu möchte sagen, ist die Methode von Geri Kachermann, die wir heute besprechen, die auch wir zwei bei uns im Unterricht ja schon umsetzen, kann man auch für eine Jahrgangsklasse brauchen. Also das kann man eins zu eins übernehmen, habe ich auch schon gemacht. Barbara, was für Erfahrungen haben wir gemacht mit dem Modell?
Ich finde es spannend, zum herauszufinden, was möglich ist, wenn man die Bausteine lebt. Und das sind ja zum Teil einfache Bausteine.
Genau, also grundsätzlich werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch merken, vieles tönt zuerst einmal nach dem «Im Westen nichts Neues». Wenn wir aber ein bisschen tiefer gehen heute, werdet ihr vielleicht merken, es hat dann schon noch ein paar Nuancen, die uns noch wichtig sind, aus der Praxis euch das zu zeigen. Grundsätzlich gehen wir ja wieder davon aus, der klassische Unterricht, wenn er zum Teil ein bisschen verpönt ist, wenn er früher war, hat ja die 7G, also alle tun gemeinsam am gleichen Ziel, mit dem gleichen Material, am gleichen Ort, gleich lange etwas schaffen. Und es gibt auch an anderen Orten immer noch Sinn, finde ich, dass man das genau so macht, wie zum Beispiel im Frühfranzösisch. Die Forschung, die ja altersdurchmischtes Lernen stark untersucht hat, zeigt zum Beispiel auch, dass die Leistungen im ADL-Unterricht nicht besser sind als die von Regelklassen, wenn der Unterricht gut gemacht ist, sondern wo es aber leicht bessere Tendenzen hat, ist im sozialen Lernen. Also das Zusammensein untereinander bei den Kindern ist leicht erhöht und auch die Motivation ist leicht bis sehr gut erhöht. Und ich finde, das sind wirklich gute Gründe, um da genau anzuschauen.
Da tut es mir gerade noch schnell wichtig, zum Einhängen, zum sagen, nicht ein Modell macht den Unterricht gut, sondern Unterricht kann gut sein, egal nach welchem Modell das man unterrichtet. Aber es gibt natürlich, jetzt gerade wenn du das Modell ansprichst von Geri Kachermann, ganz viele gute Ansätze, wo man ja, wo den Unterricht so ein bisschen aufbrechen, wo neue Möglichkeiten rausauftun.
Etwas vom Wichtigen im ADL-Unterricht ist so das Thema Miteinander und voneinander lernen ist gewollt. Das heisst, ich setze viel davon aus, dass wenn ich zum Beispiel mit dem 6-Klassen-Zug etwas mache und Vierklässlerinnen und Vierklässler schon zulassen und das mitbekommen, dann ist auch ein beiläufiges Lernen etwas, wo schon gewollt ist. Und im Gegenteil, das kann ja dann einem Kind oder einem Jugendlichen sehr gut nützen, um das auch später noch ein Jahr, zwei drauf später umsetzen oder das gerade in der Lerntechnik jetzt einfügen lassen.
Kann man machen. In der letzten Folge hast du mit dem Andi Brugger über Selbstwirksamkeit geredet oder ist einfach das Wortstück gefallen und das hätte dann genau auch mit dem zu tun. Ich merke, ich habe mal etwas gelernt und jetzt kann ich das anwenden, indem ich es an einem anderen Kind, egal ob das jünger oder älter ist, kann erklären, kann weitergeben, kann teilen. Das macht mich stärker und das andere auch. Und ich erlebe mich eben selbst wirksam. Ich kann etwas tun.
Fangen wir doch mal mit den vier didaktischen Bausteinen an. Der erste Baustein ist das Thema. Das Thema ist für mich der grösste Baustein im Ganzen drin. Mit dem NMG oder Natur und Technik fange ich an und überlege mir, was ist dort das Grundthema und tue das dann in alle Fächer hineinziehen. Also im Sinne von Fächer übergreifend arbeiten. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade das Thema Strom und Energie mit den Kindern, habe dazu eine Werkstatt mit offenen Aufträgen gemacht, wo ich möglichst alle Fächer schon drin abdeckt habe. Ich habe dann auch geschaut, zum Beispiel beim Thema Strom, was könnte man jetzt dazu im Zeichnen machen? Wir machen jetzt gerade Zweipunktperspektiven machen mit Städten, die leuchten in der Nacht, wo wir die Lichtverhältnisse miteinander lernen, die Medien und die Informatik, da wir über Stromspartipps reden und was denn überhaupt viel Strom braucht, wenn man das Internet hat. Wir haben im Werken haben wir einen heißen Draht gemacht, wenn man dort an den Draht kommt, dann pfeifen, man muss möglichst mit dieser Schlaufe durchkommen. Also ich versuche das dann wirklich durch alle Fächer durchzuziehen, das Thema. Und habe dann einfach immer verschiedene Niveaus und Lernlandschaften drin, die das Ganze machen. Was mir nämlich sehr wichtig ist im Ganzen, sind Transfer- und Synthesenaufgaben. Das heisst, ich schaue dann, wenn ich zum Beispiel jetzt im Thema Strom, den Stromkreislauf als solches angeschaut habe, dann stehen wir einmal voraus und schauen die verschiedenen Weihnachtsbeleuchtungen jetzt an, die jetzt wieder abgeräumt werden, Anfang Januar. was hat denn das mit dem Thema jetzt zu tun? Oder wir sind auch ins Technorama gegangen und haben dort geschaut, wie hängt denn Magnetismus mit Strom zusammen. Und das ist mir dann extrem wichtig, auch zum Thema rausgehen, schauen, was hat es auch für einen Lebensweltbezug.
Da wollte ich jetzt gerade noch so ein bisschen einwerfen. Wichtig ist ja immer wieder, dass wir den Bezug machen zu der Realität, wo unsere Schülerinnen und Schüler drin leben und sich bewegen, dass man da nicht aus den Augen verliert. Nur damit man jetzt in der Musik auch nicht etwas machen kann zum Strom oder irgendwie so. Also schlussendlich soll mit den Kindern etwas zu tun haben, sie bewegen.
Natürlich, oder? Und in der Begabtenförderung habe ich dann zum Beispiel geschaut, dass die Kinder, die den ökologischen Fußabdruck im Sinne des Energiebedarfs schon erfassen und das Gefühl haben, die haben das gecheckt, die haben dann schon mal ihren ökologischen Fußabdruck berechnet und schauen jetzt quasi, wie kann ich aus dem Stromspartipps generieren. Also ich versuche dann wirklich, das auf verschiedene Arten reinzutun. Im Bausteinthema, finde ich, kommen die 4Ks, also Kreativität, Kooperation, Kommunikation und kritisches Denken, extrem zur Geltung, weil zum Beispiel in der Kooperation bei mir dürfen ja die Kinder haben eine Kiste und sie dürfen mit dieser Kiste irgendwo lernen. Im Gang, vor das Schulzimmer, im Gruppenraum, bei mir beim Lehrerpult, mitten auf dem Boden, da dürfen sie arbeiten, wo sie wollen. Und doch da gibt es einfach schon Seilschaften, wie Kinder miteinander arbeiten oder allein arbeiten, sie dürfen ein paar mir anlegen. Das ist so das eine, was da drin wirkt. Das kritische Denken wird extrem geschult durch den Baustein, denke ich, weil man halt wirklich selber muss überlegen, was hat das mit mir zu tun. Hat aber damit zu tun, was für Impulsfragen, die man natürlich stellt. Mhm. Kreativität, ich habe jetzt zum Beispiel, als nächstes Projekt werden wir, jeder muss ein Küchengerät oder ein Haushaltsgerät von zu Hause anschauen, was für einen Energieverbrauch hat das, wie funktioniert überhaupt die Umwandlung von der Energie, von der Elektrizität beim Backofen in die Wärmeschlangen rein, etc. Und dann müssen wir es zuerst zeichnen, dann tun wir mal das Heizgerät ausprobieren, dann schauen wir in der Schule, ob wir gewisse aufschrauben können. Und das Ganze müssen Sie dann in ein Projekt verarbeiten. Und da kommt natürlich dann das Thema Kreativität, etwas Eigenes daraus entwickeln, mit den richtigen Fragen, die man stellt.
Und eben ist wieder etwas, was Sie A interessiert und B tatsächlich einen Lebensweltbezug hat, weil der Mixer oder der Backofen, der wird ja gebraucht daheim. Den brauchen Sie jeden Tag oder immer wieder. Und was ich jetzt so spannend finde bei diesen Sachen, natürlich das Interesse, das die Kinder können in die Schule tragen können. Sie interessieren sich für etwas. Und da können verknüpfen mit dem Thema, das du vorgibst oder wo vorgehst du den Lehrplan, das finde ich wertvoll.
Selbst- und Fremdwahrnehmung, die drin ist, also man muss stark in einen dialogischen Kreislauf gehen, dass man mit, wer es dialogisch lernen kennt, weiss, es hat eine Kernidee, also weiss wirklich, wo wollen wir her, dass die Schülerinnen und Schüler sich dann Gedanken machen, aus dem gibt es dann ein Aufgabensetting, ich als Lehrperson, du dann im Forscherheft oder auf dem Dokument, das sie dann digital bearbeitet, das Ganze als Feedback geben und das dann in der Kreislaufschlaufe, endlich am Förderkreislauf, immer wieder einbauen, verbessern und anpassen.
Im Austausch sein mit den Kindern, ihnen ein Wort geben, zu hören, was interessiert sie, nachzufragen, warum hast du das so gemacht, wie bist du zu dem gekommen, wie beurteilst du deine Leistung da, wie beurteilst du auch eine Leistung von einem anderen Kind oder von eurer Gruppenarbeit, dass man da einfach im Dialog, im Austausch ist und zulässt. Selbst schwätzt natürlich auch, wir haben auch eine eigene Meinung, aber Dialog heisst eben ich und du.
Der nächste Baustein, der zweite, ist der Kurs. Es gibt natürlich weiterhin Basistraining, das man machen muss. Auf der Primarschule, der Oberstufe, auch in der Kante musst du Basistraining machen. Und jetzt der klassische Frontalunterricht, wenn er gut qualitativ gemacht ist, zum Zug, wo auch laut John Hattie wirklich seine Berechtigung hat.
Wir haben vorhin von der Methode Vielfalt geredet. Das ist eine Methode. Und eben, die ist nicht schlecht.
Es arbeitet viel mit dem Absprungprinzip. Also ich habe dann schon meine drei Niveaus an der Wandtafel von Mathe-Input, zum Beispiel da, wo man zuerst Dezimalzahl und Brüche zusammenrechnet, dann nur Brüche, dann Brüche, wo man gleichnamig machen und umwandeln und das mit Maßeinheiten verrechnen. Der zweite Punkt ist dann der Plan, der ist häufig auch koordiniert mit dem Kurs zusammen.
Ja, das ist auch nachher daraus rausgewachsen, oder?
Genau.
Die Sachen, die du mit ihnen eben eingeführt hast, die müssen auch geübt und vertieft werden.
Mittlerweile tue ich den drei Teile. Im ersten Teil gibt es so den Pflichtteil, also wo man wirklich Grundlagen oder Basiskompetenzen, wie es im Lehrplan auch heisst, Grundkompetenzen muss erfüllt haben. Und nachher kommt der Lerncheck meistens dran. Der Lerncheck ist entweder eine Transferaufgabe, eine Syntheseaufgabe, eine Satzaufgabe. Kann das sein? Oder ich gebe einfach, zum Beispiel vom ELK kennen wir da die Lernkontrolle, die man gar nicht einkaufen kann. Und die Kinder lösen den und dann machen sie also selbst die Schätzung. Sie dürfen bei einem Lerncheck bei mir ja auch einander fragen. Sie dürfen auch mich fragen, sie dürfen Hilfsmittel brauchen. Und dann ist aber die Selbstschätzung und die fremde Schätzung von mir, die wir dann im Dialog zusammen aufschreiben, sie ihren Teil, ich meinen Teil, extrem wichtig. Weil auch für die überfachlichen Kompetenzen sich überlegen, wieso habe ich da jetzt können, wie, mit welcher Methode bin ich jetzt auf meine Lösung gekommen, was habe ich für Fragen gestellt am Kind, wo ich dann gefragt habe, zum Beispiel. Und die nächsten Lernschritte sind dann, ich habe jetzt momentan ja eine 5. und eine 6. Klasse, jede Klasse hat dann 3 Niveaus, die ich anbiete. Das heisst, ich habe 6 Niveaus und dort ist es dann gut möglich, dass ich eine Sechsklässlerin oder einen Sechsklässler mal in die 5. Klasse abnehme im Niveau und umgekehrt. Mhm. Also ich habe jetzt ja schon zum Beispiel einen Schüler, der übersprungen hat, der in der 5. ist, der aber schon mit den Sechsklässlern mitrechnet. Das ist jetzt 2 Jahre voraus. Wir fangen jetzt dann Ende Februar fangen wir an mit dem Oberstufenstoff bei ihm. Und für ihn ist dann der Teil, der Niveau-Teil, wo man dann noch Niveau-Aufgaben hat, wo man anbietet, den überspringen wir mit ihm jetzt schon.
Mhm. Aber den muss er gar nicht machen, wenn er dir in dem Lerncheck gezeigt hat, beherrscht die Inhalte und ich traue mir es zu.
Genau. Gehen wir gerade schon in den dritten Teil. Ja. Der dritte Teil ist dann der selbstgesteuerte Teil mit Beratung von uns. Wenn ich dann mit dem Kind diskutiere, ja, willst du Förderaufgaben aus dem Mathebuch? Sollen wir ein neues Thema anteigen? Tun wir nochmal etwas repetieren, wo wirklich nochmal ins Basistraining rauf muss? Und dort dann nehme ich alle alten Lehrmittel führen, die es schon gibt. Oder kreieren mit dem Kind nochmal eine Aufgabe zum Thema. Oder sie müssen selber eine Prüfung schreiben für sich selber. Und geben es dann einem Kollegen oder der Kollegin, die auf dem gleichen Lernstand ist. Und dort lernen sie dann auch wieder viel. Also da gibt es dann ganz offene Formen.
Wenn genau, letztens habe ich gesehen, die einen haben so ein Lernspiel gemacht. Auch irgend so ein Quartett oder etwas haben sie erarbeitet.
Ja, also die einen haben dann Stackscape gemacht. Das ist so eine Art Escape Room auf Kartenspielbasis, wo es um Ziffern und Zahlen geht, weil wir das jetzt gerade als Thema hatten. Und die haben das mit Bravour gemacht. Also sie haben einfach länger gehabt, weil der Zeittag abgestanden ist. Aber das Schnuppenwurst, sie haben es ohne Hilfe können durchlösen und haben aber trotzdem noch ein paar neue Sachen gelernt. Und wenn man dann mit ihnen besprochen hat, was haben sie denn Neues gelernt, sind dann da schon ein paar Sachen vorgekommen. Und ich muss sagen, okay, spannend, dann gehen wir jetzt im nächsten Schritt mit euch nochmal da und da lernen. Und sie machen jetzt zum Beispiel Satzaufgaben zum Sentis, wo es auch um Ziffern geht. Wir machen es ja immer so, wenn Kinder Planhausaufgaben machen, dann hocken wir mit jedem Kind rasch her und sagen so, was würdest du auf morgen, wenn du nicht länger als eine halbe Stunde arbeiten machst? Dann gehen wir es mit dem Leuchtstift anstreichen. Und das ist bei den Kindern ganz unterschiedlich. Die einen machen eine Satzaufgabe, die anderen tun etwas selber erfinden. Und nochmal eine machen im PC ganz stur Stöckchenrechnungen üben. Und ich glaube, das ist auch im Sinn der Kinder, die individuelle Lernziele haben. Also ILZ heisst das bei uns im Kanton St. Gallen. Eine ganz gute Möglichkeit, um sie genau an dem zu arbeiten, wo sie sind und nicht einfach ein Blatt kopieren und alle machen es.
Ja, das ist doch, gerade für die Kinder ist das sehr wertvoll. Weil häufig ist auch das Problem bei den Kindern, bei dem ILZ, die machen etwas anderes mit der ganzen Klasse, weil eben alle anderen am gleichen dran sind. Wenn aber alle eh schon etwas anderes machen, an einem anderen Punkt stehen, ist es ja auch gleich, wenn sie auch noch etwas anderes machen. Wir haben ja eh niemals gleich wie der andere. Für mich ist da so aus meinem Alltag aus eine ganz grosse Entlastung, weil ich merke, die ILZ-Kinder, die wir haben bei dieser Klasse, unserer Klasse, die fallen überhaupt nicht auf. Die sind einfach da wie jedes andere auch.
Der Plan hängt natürlich auch stark wieder mit dem Thema zusammen. Also auch, dass alle Kinder am gleichen Thema oder lernen am gleichen Gegenstand, sagt man in der Didaktik, glaube auch, ist mir wichtig. Also wenn ich das Thema Masseinheiten habe, dann sind alle an den Masseinheiten dran. Halt, die einen machen halt Volumenberechnungen und die anderen tun noch Franken in Rappen umwandeln. Auch im Französisch, wenn ich wirklich mal beide Klassen gleichzeitig im Französischunterricht, dann reden wir beide miteinander über das Thema Schule und dann schaue ich, was hat sie in den Lehrmitteln zu dem Thema, ob es jetzt in der Planstruktur ist, in der Themastruktur oder in der Kursstruktur.
Ja, lernen am gleichen Gegenstand, da findest du sämtliche Literatur, wo es um Integration oder Inklusion, wie es eher in Deutschland ja heisst, geht.
Der vierte didaktische Baustein ist die freie Tätigkeit. Wir nennen das Jekami. Ich bin mal jemanden im Altersheim besuchen, den ich kenne, und dort hatten die einen Jekami-Nachmittag. Also jeder kann mitmachen, darum Jekami. Und ich fand, das ist eigentlich noch gut. Freie Tätigkeit kennt man aus dem Kindergarten ja zuhauf. Also Das ist etwas, wo allzeit bekannt ist und ich finde, in der Schule muss man das unbedingt auch machen.
Übrigens ist das meine Lieblingsstunde bei dir in der Klasse.
Also Kind ja auch. Also ich meine, wenn diese Stunde ausfällt, dann wird das ja gemötzelt.
Genau.
Und sagen, sie wollen jetzt da unbedingt haben. Also,
sie fragen das, 5 Minuten vorher bei mir auch die Stunde, aber sie wissen das dann.
Ja, ja. Also,
und dann machen sie es sonst nicht. Sind genau. Sie es sonst nicht gewöhnt, aber die Selbststunde.
Die 60 Minuten sind also heiß begehrt und ich glaube, die Kinder lernen unter Umständen da vielleicht sogar mehr, wie da, was wir vorher im Kurs, im Plan und im Thema machen.
Ja, und es gibt so spannende Gespräche. Also letztens habe ich mit zwei ja über ein Hörspiel geredet und da war so eine interessante Diskussion gewesen, wo wir da einander müssen finden müssen. Sie müssen erklären, warum und wieso und ich müssen begründen, warum ich jetzt ein bisschen eine andere Meinung habe. Hochspannend. Und also, es war ihnen wichtig und es war mir wichtig.
Also nur zum Sagen, die sind schon 3/4 Jahre an dem Hörspiel jetzt ja. Dran. Die haben es wirklich von Grund auf selber Geschichte geschrieben, Dialog geschrieben. Jetzt haben sie es aufgenommen und jetzt über die Weihnachtsferien hat das eine Kind noch gesagt, dass sie es freiwillig daheim noch schneiden. Also auch das finde ich cool. Oder? Das ist jetzt ein Schulfach, wenn man das so benennen will. Das geht in die Freizeit rein und man macht es freiwillig noch. Und da muss eigentlich der ja. Punkt sein, wo wir in der Schule herren müssen. Die intrinsische Motivation der Kinder können zu kitzeln, weil da das bringt sie schlussendlich auch in der Arbeitswelt später
da muss einfach aber auch geübt sein, weil da braucht es Zeit und Raum, weil gerade so zum Stegreifen aus kann ein 5-6-Klässler nicht sagen, was er oder sie gerne tut, wenn man sie vorher nie danach gefragt hat und es nie Raum war, um dem mal zu dem auszuleben.
Vielleicht tun wir da an dieser Stelle noch erzählen, wie wir es aufbauen. Also, grundsätzlich fragen wir Kind zuerst, auf was hast du Lust? Auf was hast du Lust? Was interessiert dich? Was kannst du noch nicht? Und es gibt Kinder, die wissen dann nämlich schon, was sie machen. Und für die anderen Kinder, die nicht wissen, was sie machen, sagen wir, wir gehen doch geschwind Kollegen fragen. Dann haben sie dort manchmal Ideen. Es gibt so Trends. Jetzt momentan ist Kahoot wieder in so einer Welle abgearbeitet worden. Vorher war es Lego. Die Wellen können und gehen. Und dann können sie sich dort angliedern. Das ist so das eine. Also das Lernen voneinander füreinander ist da wieder das Prinzip. Dann haben wir irgendwo eine Liste mit Sachen, die alle Kinder eh schon mal gemacht haben. Die tun wir vor zu ergänzen.
Ja, und ganz am Anfang haben wir miteinander mal, also wir haben miteinander zuerst mal eine Liste gemacht, was ja. Können wir anbieten, wo sind wir auch kompetent, um die Kinder entsprechend begleiten. Und dann, ja, dann haben wir Yoga gemacht, dann sind wirklich da so Yoga-Sequenzen erarbeitet.
Schachspielen war viel Thema gewesen.
Und wo dann da so wo dann plötzlich die einen gemerkt haben, hey, ich mache gerne etwas mit Bewegung oder ich bin eben gerne mit Lego oder technisch unterwegs, dann haben wir plötzlich die Liste nicht mehr so gebraucht. Und jetzt ist sie glaub, gar nicht mehr gebraucht.
Mal, jetzt ist sie wieder, also jetzt sind ja wieder zwei Kinder dazugezügelt und so. Und, und am Anfang ist es schon noch gut, wenn die wieder ist, oder? Dann haben wir mit der Zeit auch im Gespräch mit den Kindern angefangen zu sagen, was hast du denn für zwei Hobbys? Können wir die zwei Hobbys irgendwie miteinander koordinieren? Dann haben die einen zum Beispiel für Anfänger, die jetzt noch nie Fußball gespielt hätten, haben die ein Einleitungsvideo gemacht, wie man dribbeln kann und wie ein Goalie am besten den Ball fängt, wie man täuschen kann beim Goalie und so. Die haben dann dazu ein Video geschnitten, oder? Also das habe ich auch noch originell gefunden. Mhm. Aus zwei bestehenden Sachen etwas Neues entwickeln. Das ist ja dann das sehr starke Kreativität von der 4K, so da auch reinkommt. Wenn sie dann die Idee haben, dann tun wir mit ihnen ein Ziel formulieren. Da finde ich wichtig, ja. Dass sie wissen, wo eine Kamera als Ziel geht. Was noch wichtig ist, das nehmen wir aus dem Design Thinking raus. Das Ziel kann sich natürlich im Verlauf des Prozesses auch ändern. Dann tun wir es miteinander anpassen, weil wir merken, das Ziel ist zu hoch gegriffen, zu niedrig gegriffen, der Weg hat es verloren.
Aber wenn du kein Ziel hast, musst du dich nicht wundern, wenn du da kommst.
Oder wo du da kommst. Ja. Und danach gehen wir auf Material und auf Technik suche, also je nachdem, was sie brauchen, müssen wir etwas reservieren, müssen wir etwas einkaufen. Die einen Kinder wollten jetzt unbedingt Fensterbilder malen bei uns mit so flüssiger Farbe und jetzt haben wir miteinander geschaut im Internet, was muss ich bestellen oder ob sie es selber kaufen können, dann gibt man ihnen da Geld. Sie müssen mit der Quittung retour kommen, das machen sie dann freiwillig als Hausaufgabe, da finde ich, das gehört dann auch dazu. Denn der längste Prozessteil ist eigentlich die Arbeit als solches, wo die Kinder
dran sind, für ein Projekt.
Wo das dialogische sehr ein starker Knackpunkt da immer wieder ist, um den Kind zu sagen, nein, lass, da musst du jetzt noch und so. Und manchmal haben wir ja auch ein bisschen Tendenz zu sagen, sollst du jetzt noch ein bisschen in diese Richtung? Und bei den Kindern ist es dann überhaupt nicht da, was muss. Und bei gewissen Kindern muss man da auch ein bisschen mehr Unterstützung geben. Und gewisse Kinder, die kann man einfach laufen lassen, die machen es.
Also da finde ich eben so spannend, das vorher schon gesagt, die Auseinandersetzungen, weil da nicht die gesagt haben, sie müssen das machen, sondern sie haben sich ja ein Ziel gesetzt. Und dann miteinander herauszufinden, ist das wirklich das richtige Ziel? Bist du jetzt auch da mit diesen Schritten auf dem Weg zu diesem Ziel? Das ist ausspannend und dann dort musst du auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, aber ich glaube, wenn das Vertrauen zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen auch da ist, dann getraut es sich auch, zum mal widersprechen oder sagen, nein, passt noch nicht ganz.
Wir haben ja einen Kompetenzpass, zu dem werde ich eine andere Folge mal machen, wo Kinder das Lernziel eintragen müssen und unten dran hat es ein Pfeil, wo sie immer ausmalen müssen, wie sie das Gefühl haben, wie weit sind sie jetzt. Und da finde ich ein wichtiger Schritt für uns, zum schauen, müssen wir jetzt schon mit ihnen anfangen, vorbesprechen, was das nächste Projekt ist.
Und dort finde ich auch gut, damit anzuschauen, ist der grosse Zeitaufwand, den du bis jetzt schon betrieben hast oder wo allenfalls noch planst zu betreiben, ist der auch angemessen. Und der kann durchaus angemessen sein, auch wenn ich es vielleicht nicht gerade so finde. Aber wenn sie so wollen, wird sich da vertiefen, dann ist es auch okay, wenn sie da mehrere Lektionen, mehrere Stunden investieren.
Wenn das Projekt dann abgeschlossen ist als solches, dann tun wir es fütteln. Oder es hat einen Film gegeben oder die Kinder machen einen Vortrag. Da tun wir sie auch freistellen, was es ist. Wenn es ein Kahoot ist, ist klar, dann wollen wir kein Foto. Aber es gibt einen Bericht, den sie schreiben müssen. Da haben wir so Impulsfragen aufgeschrieben, wo sie sich daran richten können. Da kommen zwischen 10 und 20 Sätze, sage ich jetzt einmal. Sie müssen sich überlegen, wem würde das Projekt weiterempfehlen und warum. Da finde ich auch einen wichtigen Transferpunkt, gerade um unsere Liste fortzuführen, beziehungsweise auch sich selber Gedanken zu machen, wieso hat es mir gefallen und wem könnte es auch gefallen. Und da hängen wir nachher im Gang auf, um ein bisschen zu zeigen, was wir auch gemacht haben. Also in Zukunft ist unser Ziel auch, dass wir das im Sinne der Algorithmizität, wo wir mit dem Andi Brugger in der Folge 2 angesprochen haben, das dann auch rausgetragen. Wir haben jetzt eine Webseite gemacht für die Schule, wo wir die einen Projekte schon vorgestellt haben, einzelne Podcasts, die Kinder selber gemacht haben, über Kantone zum Beispiel, wo wir dann so raus. Und dann geht es darum, wieder ein neues Projekt anzuzeigen.
Patrick Fischer, der Nazi-Trainer von den Eishockey-Spielern, der sagt immer, er geht länger über Spiele, die sie gewonnen haben, nachdenken und die analysieren, als über Spiele, die sie verloren haben. Weil ihn interessiert viel mehr, warum das etwas gelungen ist. Und der Fokus ganz fest, gerade bei der Metakognition, in der Reflexion auf das zu setzen, da würde ich einfach dir, wenn du es nicht schon machst, fest das Herz legen.
Jetzt gibt es neben den vier didaktischen Bausteinen, könnte man sagen, auch vier pädagogische Bausteine beim ADL-Unterricht nach Geri Kachermann. Und der erste ist Arbeit für Gemeinschaft. Da finde ich extrem wichtig, dass Kinder nicht einfach nur konsumieren können, sondern dass sie es selber machen müssen. Es wird jetzt in den Medien, in den sozialen Medien, in den Zeitungen immer wieder beklagt, Generation Y und Generation Z und so, die können nicht von sich aus denken und sie sind so in dem YouTube, TikTok, Instagram, Konsumverhalten drin, da funktioniert nicht und so. Und ich finde, da müssen wir und können wir einen bewussten Gegenpol setzen.
Und Sie sind nicht alleine schuld an dem, dass Sie so ein bisschen Konsumationshaltung entwickelt haben?
Nein, so soll es auch bei Ämtli nicht sein. Also Ämtli sollten nicht das Abarbeiten von Sachen sein. Wenn Kinder bei mir den Morgenkreis leiten müssen, auf Französisch, Englisch oder Deutsch, ist es mir wichtig, dass auch ein Lernaspekt drin hat, also dass sie lernen, das Datum und das Wetter und die Temperatur auf Französisch dann auch richtig sagen, dass sie es wirklich können. Wenn wir ein Wochenquiz machen am Schluss der Woche, wenn sie das gestalten, dass das auch läuft. Sie müssen bei uns in der 5. Klasse auch den Pausenschrank mit den Pausenspielen selber machen. Also sie müssen selber aufräumen, sie müssen selber kartografieren. Das macht der Lehrperson bei uns. In der 6. müssen sie Pausenpatrouille machen, da kommt die Schulsozialarbeit vorbei und tut die Kinder zuerst schulen, wie sie bei Konflikten umgehen, wie müssen sie Pause auf sich holen, wie können sie den Konflikt selber lösen, dass sie wirklich Mitverantwortung tragen.
Ja, sie überleben dann einfach Gemeinschaft und die funktioniert dann am besten, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt.
Dann der Baustein 2 vom Pädagogischen ist Anlässe in der Gemeinschaft. Da hat der Morgenkreis bei mir eine wichtige Funktion. Wie schon gesagt, am Morgen habe ich aus Holz ein Wappen von Florville, das wir unterrichten gemacht haben, das so Smileys drin hat. Und dann muss man das Datum zuerst einstellen. Dann sagt man das auf Französisch, Englisch, Deutsch, je nach Niveau von der Klasse. Und dann dürfen die Kinder etwas sagen, was sie zum Wochenende sagen wollen. Einfach ganz kurz, 1-2 Sätze. Und dann am Schluss, wenn der Markenkreis quasi beendet ist und sie die Smiley wieder retour haben, was sie vorhin dürfen auswählen, sagen vielleicht acht Kinder maximal etwas, gibt es irgendwelche Infos zum Tag und dann singen wir. Singen finde ich extrem wichtig am Morgen früh, dass die Kinder wach werden.
Ja, wäre mir nicht so wichtig, aber ist sicher cool, dass du das machst.
weil ich glaube auch, häufig ist Musik dann wieder einfach so als Einzels, irgendwo singen wir jetzt noch eine halbe Stunde. Und ich finde, da hat jetzt so einen natürlichen Übergang dann in Unterricht.
Absolut, nein, es macht voll Sinn. Nein, es passt total und es ist ja dann auch so aus einem Guss.
Mhm. Nachher gehe ich dann in die Unterrichtsarbeit mit einem von diesen vier Bausteinen. Ein wichtiges Prinzip für Gemeinschaft sind Exkursionen und Lager. Da wissen wir, das tut der Klasse halt extrem zusammen pferchen, wenn man das richtig macht. Pferchen sich jetzt bewusst, weil es verdichtet sich.
Mhm.
Ein weiterer Anlass finde ich das Wochenquiz. Bei mir gibt es Ende Woche, die letzte Viertelstunde, ein Quiz am Freitag. Und ich habe am Anfang die immer selber gemacht, mit meiner Kollegin zusammen, mit meiner Stellenpartnerin, die am Mittwoch unterrichtet. Sie ist ja die dritte bei der Barbara und bei mir im Bunde. Und jetzt machen das Kind selber.
Cool.
Also von Kahoot bis zu Labyrinth, wo sie selber gemacht haben und so, wo es den Begriff drin hat. Oder im Lager haben wir ja das Wort der Woche Wort des Tages gehabt, wo wir jeden Tag ein anderes Wort hatten, im Appenzeller Dialekt, Wedegente und der Backnasli und so weiter. Und dann haben sie ein Quiz gemacht über die Dialektwörter und so. Also das finde ich dann cool, wenn sie es dann auch merken, so den Unterricht kann man auch noch für etwas Spielerisches brauchen. Der dritte Baustein ist das Forum. Viele kennen den auch als Klassenrat. Zum Klassenrat muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Bei mir leitet der Kind selber. Also sie dürfen auch mir im Klassenrat ein Feedback geben. Finde ich auch extrem wichtig. Sie können sich untereinander überlegen, was haben wir die Woche gut gemacht, wieso hat es gut funktioniert, was müssen wir besser machen. Und ich mache ja Katastrophen. Manchmal mache ich zweimal in der Woche, manchmal mache ich einen Monat nicht. Also ja. Kind meldet auch bei mir an, wenn sie das Bedürfnis haben, um über etwas zu schwätzen. Und mir versuchen dann auch mit Ich-Botschaft etc. Da tust du dann auch sehr stark trainieren.
Eben, genau, merkt man glaube schon, dass die Klasse einerseits ist die schon sehr gut aus der Unterstufe geführt gekommen. Die hat dort schon so viele Strukturen gehabt, grosses Vertrauen. Und jetzt bei dir auch, sind schon länger unterwegs mit dir, mit mir, dass da das Vertrauen einfach da ist. Und da merkt man, vielleicht gerade wenn man eine neue Klasse übernimmt, macht es Sinn, wenn man so Sachen so fix nach einem Wochenplan macht, dass es einen Platz hat und auch ein Gewicht überkommt. Und da hat der Klassenrat, der ist wirklich wichtig.
Wir haben auch Probleme. Wir haben auch letztens einen Schüler aus dem Materialschrank 12 Bleistift geklaut und ich habe ihn dann verwutscht und wir haben es dann müssen thematisieren. Das habe ich dann aber nicht im Klassenrat gemacht. Aber wenn sie im Klassenrat müssen thematisieren, weil es haben sie ja alle gewusst in der Klasse, dass das irgendwie gelaufen ist, haben das dann anonymisiert gemacht und haben dann auch dort noch Lösungen miteinander in der Klasse gesucht, die wir machen können. Und der entsprechende Schüler hat mir dann die 12 Bleistifte einfach am nächsten Tag von seinem Sackgeld wieder müssen bringen. Und dann war es für mich okay gewesen. Er weiss es, dass ich es weiss. Und er hat eine Wiedergutmachung geleistet. Und ich finde das Wort Wiedergutmachung einen besseren Kanal wie Konsequenz oder Strafe. Weil eine Wiedergutmachung hat eine ganz andere Haltung hinten dran. Das heisst, ich darf mal über Grenzen austreten. Da ist uns Erwachsenen auch schon passiert. Wir sind auch schon mal laut geworden für etwas, wo wir das Gefühl hatten, wäre ich jetzt ein bisschen ausgeschlafen oder entspannter, hätte ich da auch anders reagiert drauf. Also da müssen die Kinder auch merken, dass wir Wiedergutmachungen können leisten können. Eine Entschuldigung kann viel auslösen, wenn sie ehrlich gemeint ist.
Mhm. Also das finde ich mir ganz wichtig, dass das Vertrauen da ist. Wegen einem einzelnen Fauxpas werde ich nicht gerade so sanktioniert, dass mir da wirklich psychisch wehtut.
Zum Beispiel auch, wenn man die Hausaufgaben nicht hat, was ja ein Leidungsthema ist, habe ich mit den Kindern im Klassenkreis auch geschaut, was könnte man machen? Und sie haben dann selber gesagt, man macht es in der Pause oder nach der Schule. Und ich bin auf den eingegangen, so machen wir es jetzt.
Mhm. Ja, dort denke ich auch, dort Energie rausnehmen auch. Nicht zu viel Energie investieren in so Sanktionierungen.
Dann der vierte Punkt ist die Versammlung. Die Versammlung machen wir eigentlich nicht bei uns im Schulhaus. Da habe ich schon an gewissen Schulen gesehen, dort kommt die ganze Schule zusammen, alle Wochen, alle drei Wochen, alle Monate. Und die tun sich gegenseitig miteinander etwas singen, wie sie Advent singen machen. Und nachher tun sich das Ergebnis aus der Klasse vorstellen, was sie gemacht haben. Zum Beispiel zu diesen vier Bausteinen. Oder ein Kind zeigt einmal ein Talent vor, das es hat. Es ist ein bisschen ähnlich, man kennt es aus dem englischen Sprachraum auch ein bisschen, die Assemblies, die es immer gibt.
Mhm. Ich habe mal erlebt, dass man wirklich mal wir hatten grosse soziale Schwierigkeiten, also Kinder, die wirklich gemobbt worden sind von Schülergruppen, Schülerinnengruppen. Und dann haben wir so etwas dann so ein bisschen ins Leben gerufen und dann haben wir das ein halbes Jahr lang sehr intensiv gemacht mit weiteren Massnahmen so in der Lösungsorientierung her. Das war mega lässig gewesen. Aber nach einem halben Jahr hat man wirklich das Gefühl gehabt, jetzt wird es so ein bisschen, und da ist es bei uns genau auch geworden, und dann haben wir es dann so ein bisschen ausschleifen lassen, und es hat es auch niemand vermisst.
Mit was sollte man anfangen, Barbara? Wenn man jetzt Lust hat, etwas von den vielen Punkten, die wir angesprochen haben, zu machen.
Ich würde mit Mikami anfangen.
Würde ich auch, habe ich mir aufgeschrieben. also mit dem freien Projekt. Mhm. Der Kindergarten macht es schon, gehen in die Kindergärten schauen bei euch. Und, ja, und adaptieren es auch für die Oberstufe übrigens.
Ja, und haben einfach den Mut, mal etwas auszuprobieren. Man kann noch lange über etwas reden und über etwas nachdenken, so richtig in Fahrt kommt, wenn man es macht.
Sehr schönes Schlusswort. Und wir sehen uns bald wieder bei der nächsten Folge, wenn es heisst «Schule im digitalen Wandel». Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.